Ein Gast, fünf Songs, Take 5 auf Köln Campus.
Ich bin ein Dad, ich bin ein Dad, ich bin manchmal auch nur ein mittelguter Dad.
Das war Dad von Halla. Ihr hört Take 5, mein Name ist Iman Said und mit dem Indie-Musiker Halla aus Köln haben wir letzte Woche auch gesprochen. Halla hat am 24. November seine neue EP Spaghetti rausgebracht. 5 Tracks sind auf dem Album und Dad, der Song, den wir eben gehört haben, ist auch mit auf dem Album. In dem Song wird das Vatersein thematisiert und wie man manchmal total lost ist, wenn es um den Zeitplan des Kindes geht, um Dad-Jokes, bei denen keiner lacht oder was man sonst so mit einem Dad verbindet. Da haben wir uns gefragt, ist Halla eigentlich ein klassischer Dad?
Manchmal.
Was heißt manchmal?
Ja, ich glaube, ich bin schon in der Hinsicht ein klassischer Dad, aber ich glaube, viele Sachen war ich auch schon, bevor ich wirklich ein Vater war. Also diese Witze habe ich vorher schon gemacht. Es ist mir, glaube ich, egaler geworden. Deswegen mache ich die mehr. Vielleicht, weil ich einfach älter geworden bin. Aber es gibt viele Sachen, die man erst entdecken kann, wenn man Kinder hat, dass es so ist. Zum Beispiel dieses, wann das Ballett ist. So, jetzt weiß ich es mittlerweile. Morgen ist auch wieder Ballett. und 15:30 geht's los. Aber es sind echt so Sachen, wo ich sagen muss, da musste ich einen Effort machen, dass ich da mehr drin bin, weil ich finde es sehr schwierig, meine eigenen Termine drauf zu haben und dann von den Kids auch noch, ja, da musste ich besser werden. Deswegen wollte ich den Song schreiben.
Und wenn ein Kind ins Leben tritt, verändert sich ja auch generell viel im Leben. Was hat sich bei dir abseits davon noch so geändert im Leben?
Ja, ist, glaube ich, ein bisschen klischee-mäßig, aber es ist schon so dieser Shift von Prioritäten. Also so, es ist einfach klar, dass ich bin nicht mehr das Wichtigste für mich und auch nicht meine Karriere. Ich mache das sehr gerne und es ist mir sehr wichtig, Musik zu machen. Ich kann nicht anders. So, ich merke, wenn ich das eine Zeit lang nicht mache, werde ich einfach unglücklich. Trotzdem ist es so ein bisschen wie, wenn man so in die Sterne guckt und manchmal so denkt, so, oh, wie klein wir alle sind. Wir sind irgendwie so irrelevant und dann ist die Steuererklärung vielleicht doch nicht so schlimm. Ist mit Kindern auch ein bisschen so, wenn man denkt, ey, die sind gesund und happy und uns geht's irgendwie gut. Das ist doch das Allerwichtigste. Und ob ich jetzt in der Playlist gelandet bin oder nicht, ist dann vielleicht gar nicht so wichtig.
Als Vater oder Mutter steht man ja auch generell vor neuen Herausforderungen, aber es ist natürlich auch etwas total Schönes. Heute wollen wir aber auch über etwas anderes Schönes reden. Du hast uns deine Top 5 Songs mitgebracht, die dieses Jahr erschienen sind. Wie hast du da deine Auswahl getroffen?
Ich habe geguckt, welche ich am meisten gehört habe und dann geguckt, welche davon aus diesem Jahr sind. Und dann habe ich einen noch rausgeschmissen, weil der zu sehr out there ist. Es ist auch so ein Song, der ist so über 6 Minuten lang und hat so ein ewiges Gitarrensolo und so. Und ich mag den gerne, aber ich dachte so, für die Playlist, also für diese 5 Songs, der hat so sehr rausgestochen, dass ich dachte, nee, komm, ich nehme lieber einen anderen rein, den ich zwar erst neu kennengelernt habe vor ein paar Wochen, aber eigentlich besonders viel fühle und deswegen habe ich den ausgetauscht.
Also war es dir wichtig, dass die Songs nicht zu weit weg voneinander waren?
Vielleicht ein bisschen und auch dieses Ding mit, was habe ich am meisten gehört, ist natürlich immer, wenn Sachen am Anfang des Jahres rausgekommen sind, sind die weiter oben und deswegen hatte ich einen Song noch im Hinterkopf, wo ich dachte, den will ich noch unterbringen, deswegen habe ich dann einen gekickt.
Okay, darüber reden wir vielleicht später noch.
Ja.
Ja, und ich war ganz überrascht, wir haben ja gemailt und es ist ein bisschen eine Wiederholung, aber da kam deine Auswahl auch wirklich schnell. Ist dir die Wahl da eher schwer oder leicht gefallen oder wie schwer ist sie dir gefallen im Endeffekt?
Gar nicht schwer. Hm. Es gab halt einfach dieses Jahr ein paar Songs, die mich so berührt haben, richtig? Mhm. Und dann wollte ich die da drauf tun. Das war also ganz einfach. Und ich habe dann noch kurz gedacht, ah Mist, jetzt nur ein deutschsprachiger Song drauf. Aber dann dachte ich, naja, wenn es so ist, dann ist es so.
Ja, der erste Song, den du aber mitgebracht hast, ist Die von Olivia Dean. Wie hast du diesen Song entdeckt?
Ich kenne Olivia Dean schon was länger, also nicht persönlich, leider. Die ist bestimmt cool. Ich glaube, Be My Own Boyfriend war also der erste Song, den ich gehört habe. Und da ist so eine geile Bassline drin. Und dann kam ihr Album raus und tatsächlich habe ich den Song erst darauf entdeckt. Er war vorher schon eine Single. Und irgendwie ist das ein Song, bei dem ich mich so frei fühle, wenn ich den höre. Ich will mich einfach bewegen. Ich bin happy. Ich singe mit. Es erinnert mich ein bisschen an so die Weiterentwicklung von Amy Winehouse. Und das war so für mich eine der großen KünstlerInnen, die ich gehört habe. Als ich so 18 war, habe ich Pizza ausgefahren in Aachen, wo ich herkomme. Und wir hatten 2 Kassetten im Auto. Es war die beiden Amy Winehouse-Alben. Und ich habe die halt immer gehört und gesungen und versucht, Backing-Stimmen zu singen, zu harmonisen. Und diesen Vibe gibt mir der Song. Ich habe so richtig Lust, da mitzusingen und kann mich so richtig in den Song reinlegen. Ich liebe die Produktion, dieser Bass-Sound, der so fast klingt wie so eine Tom. Das ist so genau, wenn ich einen Bass aufnehme, ich will immer, dass er so klingt. Also der Song packt mich produktionell, aber auch vom Feeling. Ihre Stimme ist fantastisch. Ich habe den heute auf dem Weg hierhin auch nochmal gehört und dachte so, ja, ist wirklich einfach ein Banger. Und ich habe noch nie so krass auf den Text geachtet bei dem Song. Für mich heißt es so, sich in so eine Liebe reinstürzen mit diesem Dive, aber ich weiß gar nicht, ob es das wirklich ist. Aber das fühle ich irgendwie dabei und deswegen liebe ich den Song.
Gibt es dann für solche Songs, gibt es da bestimmte Momente, an denen du eher solche Songs hörst und andere Momente, in denen du dann wiederum andere Songs hörst? Oder wie ist das da bei dir?
Ich höre generell Musik viel, wenn ich unterwegs bin, fast nur eigentlich. Und dann kommt es krass auf meine Stimmung an. Ich bin noch so ein bisschen oldschool in der Hinsicht, dass ich Alben auch noch höre. So, dass ich habe das Olivia Dean-Album auch einfach oft in Gänze gehört. Aber ich habe auch so ein, zwei Playlisten, die so ein bisschen in die Stimmungen gehen. Und dann höre ich das entweder, wenn ich mich besser fühlen will oder wenn ich mich schon gut fühle, dann höre ich eher so einen Song, glaube ich, ja.
Ja, da hören wir doch auch direkt mal rein. Hier ist der erste Song von Hallas Take 5. Hier ist Olivia Dean mit Dive auf der 100,0. Das war Joseph, einem schottischen Musiker aus Glasgow, mit It's Been a Little Heavy Lately aus dem Album Permanent Damage. Es ist der zweite Song von Hallas Take 5. Und warum sich Halla für diesen Song entschieden hat, das erklärt er euch jetzt.
Der wurde mir tatsächlich von dem Algorithmus eines Streaming-Dienstes reingespielt. Der Künstler, ich glaube nicht unbedingt der Song. Und ich weiß noch genau, wo ich war. Ich war in der S-Bahn und wo musste ich nochmal hinfahren? Ich weiß noch, dass es so, es war kalt, aber die Sonne hat geschienen. Und ich habe den Song gehört und war direkt irgendwie gepackt. Ich finde so von der Musikrichtung ist er ein bisschen ähnlich wie Dive auch. Er hat auch einen ähnlichen Bass, so ein bisschen mehr Chorus drauf. Ich stehe auf einem guten Bass-Sound, das ist mir fast das Wichtigste. Und irgendwie trägt er so eine Melancholie in sich. Und ich habe den auch sehr gern beim Joggen gehört. Das ganze Album auch kann ich auch sehr empfehlen. War auch, glaube ich, nominiert oder hat sogar gewonnen für BBC Album des Jahres in Schottland. Und er produziert das, wenn ich nicht komplett falsch liege, auch selbst. Und er hat mich sehr inspiriert. Ich war auch noch auf so einem Writing-Camp. Ich bin Songwriter auch so für andere in Österreich. Und da habe ich das auch viel gehört, wenn ich da so spazieren war in den Bergen. Und irgendwie hat dieser Song so eine Melancholie und auch allein der Titel, It's Been a Little Heavy Lately, so ich hatte auch dieses Jahr Zeiten, wo ich genau das gefühlt habe so und habe mich dann da irgendwie umarmt gefühlt von dem Song. Ich finde den richtig schön. Also er hat halt einen Groove, aber trotzdem hat er so eine Melancholie und das mag ich immer sehr gerne.
Wie findet für dich denn diese Inspiration statt, wenn du sagst, der Song hat dich inspiriert? Also wie äußert sich das?
Es gibt zwei Dinge, die mich inspirieren. Einmal die Produktion, also wenn diese Soundästhetik irgendwas mit mir macht, dann versuche ich manchmal zu überlegen, wie könnte das von mir klingen. Also nicht, dass ich jetzt sage, okay, was sind genau die Akkorde, was ist genau das Tempo, sondern so, was ist das, warum sich dieser Song so anfühlt und wie wäre die Haller-Version davon. Das ist so eine Art. Und das andere ist, kommt oft über Stimme und Text. Gerade bei deutschen Sachen dann viel über Text. Bei Englisch habe ich es irgendwie da so ein bisschen abzuschalten. Was ich auch wichtig finde, so, ich mag eigentlich fast Musik am liebsten, wo ich nicht so analytisch zuhöre. Man merkt das ja schon so. Das Erste, was ich sage, ist, wie der Bass klingt bei dem Song. Ich gehe halt da wirklich sehr analytisch ran oft. Es nervt auch ein bisschen. Und manchmal, ich habe das sogar manchmal gehabt, ich habe schon ganze Songs geschrieben. Ich habe zum Beispiel ein Gisbert zu Knüphausen-Album mal beim Laufen gehört und während da ein Song lief, habe ich einen anderen Text geschrieben, weil mich dieser Song und der Text irgendwie so inspiriert haben, dass ich so dabei das irgendwie gut konnte, was irgendwie so Overkill wahrscheinlich fürs Gehirn ist, aber mein Gehirn rennt halt generell sehr schnell und das hat irgendwie geholfen und deswegen, also es hat mich inspiriert so auf eine, die Klangästhetik und irgendwie hatte das so einen Mix aus so Bedroom-Producer, aber trotzdem bandig und so soulig, was ich gerne mag, aber ich habe auch immer ein bisschen Angst vor Soul auf Deutsch und zu Recht finde ich auch ein bisschen.
Warum denn?
Naja, ich weiß nicht, ich finde so soulig singen auf Deutsch hat immer so einen komischen Beigeschmack. Manchmal, es muss so in die richtige, es gibt Leute, die es sehr gut können, aber ich finde, manchmal erinnert es einen zu sehr an so, ja, will ich jetzt gar nicht nennen, an so einen Künstler.
Ja, verständlich. Du hast gesagt, dass du auch beim Joggen viel Musik hörst, das ja wundert mich, aber wundert mich gleichzeitig auch nicht, also klar, man will ja doch irgendwas quasi tun, auch wenn man nur Musik hört dabei. Aber ich gehe eigentlich nicht joggen. Aber als ich joggen gegangen bin oder es mal ausprobiert habe, habe ich natürlich auch Musik oder Radio gehört. Und ich konnte mich da nie auf den Song an sich konzentrieren, sondern es lief halt einfach nur nebenbei, wie wenn es zu Hause zu ruhig ist und man den Fernseher anmacht. Mhm. Was man heute wahrscheinlich nicht mehr macht, weil keiner guckt Fernsehen.
Ja, aber man hat TikTok laufen dann heute wahrscheinlich. Ich weiß nicht, für mich ist das so, manche Leute haben ja einen Autotest. Ich höre auch meine Musik super viel, wenn sie noch nicht fertig ist beim Laufen. Generell kommen mir meine Songs immer zu langsam vor, wenn ich laufe. Das ist aber so ein subjektives Ding, weil man dann einfach läuft.
Ja.
Aber mich motiviert das. Wenn ich das Gefühl habe, oh, ich habe keine Lust oder so, dann suche ich mir halt irgendwie eine Playlist oder Musik raus, die dann gut passt und dann höre ich die beim Lauf. Ich kann mich da schon eigentlich extrem gut drauf konzentrieren. Und dann muss ich mich nicht so aufs Laufen konzentrieren. Weil das alleine ist auch immer so ein bisschen Qual und Liebe zugleich.
Ja, falls ihr euch fragt, was ihr demnächst beim Joggen hören könnt, It's Been a Little Heavy Lately von Joseph. Das war der zweite Song von Hallas Take 5. Stehen noch drei aus. Als dritten Song hat Halla Wie Lang von Amy Warning gewählt. Der ist auch erst am 27. Oktober released worden. Wie Halla auf diesen Song gestoßen ist, erzählt euch jetzt.
Ich war auf Tour, das war auch der Song, den ich noch reingenommen habe, eben, wo ich meinte, weil der erst kurz und draußen ist. Ich war auf Tour und habe ein TikTok gesehen oder ein Reel, wo sie das, glaube ich, mit Aline Cohn zusammen gesungen hat und dachte so, was ist das für ein Song? Und dann habe ich den Song angemacht und dann habe ich erstmal ein bisschen geweint und dann habe ich den Song nochmal gehört und dann habe ich ihn nochmal gehört und dann habe ich ihr geschrieben, dass ich den Song so gut finde.
Kam eine Antwort?
Ja. Ja, voll.
Was hat sie gesagt?
Sie hat sich gefreut und genau, wir sind so ein bisschen im Austausch. Shoutout auf jeden Fall. Ich finde es fantastisch, was sie macht. Ich verstehe nicht, also ich würde jedem raten, diesen Song zu hören. Ich habe mich so abgeholt gefühlt. Es ist einfach, keine Ahnung, ich finde den irgendwie perfekt. Ich finde, das ist, manchmal hat man das, dass man so einen Song hört und so denkt, also ich würde so musikalisch nichts ändern daran. Ich finde alles geil. Ich finde den Text super geil. Er ist klar und wahr, dieser alte Satz. Ich finde ihre Stimme hammermäßig so. Deswegen war ich einfach direkt Riesenfan. Also ein bisschen zu sehr fast. Ich finde, es nervt mich schon fast, wie sehr ich diesen Song liebe. Aber ich habe mich einfach in dem Moment sehr abgeholt gefühlt. Ich habe den ganzen Bus gezwungen, dass sie es jetzt alle sich anhören müssen. Also ein Tourbus, jetzt kein Flixbus oder so. Das wäre ein bisschen komisch gewesen.
Straßen, einfach auf der Straße.
Promo.
Das wäre so witzig.
Kennt ihr schon. Aber genau, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Song.
Woran denkst du denn, wenn du diesen Song hörst? Weil du hast auch gesagt, du fühlst dich abgeholt.
Ja, schon die ersten Zeilen mit dem, du hast schon immer gedacht, du musst funktionieren. Das hat mich direkt gepackt. Es ist ja eigentlich so krass, dass sie einem so viel Freiraum gibt. Ne? Also sie sagt ja, wie lange willst du noch diese Dinge tun? So diese Dinge ist ja wirklich so, also es könnte ja auch sein, dass man sagt, es ist zu random, aber es ist es gar nicht. Ich denke halt direkt an eine Sache und gehe völlig darin auf. Und das ist so krass, weil es so, dass früher hatten diese Deutschpop-Songs, die eine Zeit lang so in den 2016, 17, 18, die hatten das oft so, ein Hoch auf uns war auch so, viele Leute waren so, ja, der Song bedeutet mir so viel und war so, ja, aber der geht doch um nichts, weißt du, so, sondern so ein Hoch auf das, was da noch ist und so, und dann denkt man so, was soll das heißen? Aber irgendwie hat es einen trotzdem emotional gemacht und bei ihr, finde ich, ist es aber, man merkt, dass es aus einem realen, also ich denke mal, aber aus einem realen Ding kommt und sie sich das sagt und ich sehe mich oft auch, also so mich als Künstler in der Position, ich schreibe oft Songs gerne, weil ich es gerne hätte, dass jemand mir das sagt, schreibe ich den Song und dann höre ich ihn mir an und es ist dann so the closest thing und ich habe das Gefühl, das ist was mir jemand hätte sagen sollen oder könnte oder was ich gerne gehört hätte und das dann zu haben, ist so ein krasses Gefühl. Man hört dann diesen Song und denkt sich so, das ist einfach Balsam für die Seele und es gibt einem irgendwie Mut und Kraft und man fühlt sich verstanden und deswegen Hammer. Also Amy, wenn du noch einen Promo-Menschen brauchst, glaube ich, kann es gut verkaufen, die Musik. Ist wirklich sehr gut.
Aber wie du schon sagst, oft sind ja so Songs und Songtexte, ja, man überträgt die irgendwie auf sein Leben, aber ich finde, es gibt auch so Songs, die so mehrdeutig sind oder die sich verschieden anfühlen können, je nach Situation, dass Songs in einer Situation vielleicht melancholisch wirken können oder eher fröhlich. Wie würdest du das bei diesem Song einordnen? Weil er blickt ja gleichzeitig auch trotzdem noch auf die anstrengenden Phasen, aber auch nach vorne.
Ich finde, das ist so ein Song, der hält die Zeit einfach an. Das ist so ein Song, der hat so eine Leichtigkeit dabei, auch mit diesem Saxophon. Der gibt mir einfach den Vibe, es ist okay. Also es ist okay, wenn du überfordert bist. Es ist okay, wenn du gestresst bist. Und das ist so ein Safe Space. Deswegen, also ich finde Melancholie ist da schon das richtige Gefühl, weil die muss ja nicht negativ sein. Es ist ja auch manchmal was Schönes, so viel zu fühlen. Und deswegen, also ich finde es schon melancholisch, aber irgendwie auch mit so einem positiven Ausblick, so eine Pause irgendwie.
Ich finde, es stellt so richtig gut diesen Umbruch dar, wo man merkt, ich merke, ich war jetzt sehr lange sehr gestresst und brauche jetzt eine Pause und darüber werde ich mir gerade bewusst.
Mhm. Und das ist bei mir immer zu spät. Also ich merke das immer erst, wenn der Körper schon so sagt, so, das war jetzt ein bisschen zu viel und dann muss ich immer so alles shutdown, Apps deinstallieren, Ruhe haben.
Ja, in diesem Sinne, passt auf euch und eure mentale Gesundheit auf und nehmt auch Pausen, wenn ihr sie braucht. Wir hören jetzt Wie lang von Amy Warning bei Take 5, dem musikalischen Jahresrückblick von Köln Campus. Viel Spaß! Das war Amy Warning mit Wie lang. Ja, blicken wir auf den vierten Song, den du uns mitgebracht hast. Das ist der Song Dang von Caroline Polachek, der am 17. Oktober erschienen ist. Also ganz viel im Oktober. Und der Song hat ja schon auch so einige witzige Stellen im Text wie Maybe it's forever, maybe it's just shampoo oder Mary Poppins open up the purse like I do. Muss ich ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört habe. Wie sehr achtest du denn auf den Songtext, wenn du Musik hörst?
Gar nicht so viel. Wie gesagt, bei Deutsch mehr als bei Englisch. Die Sachen sind mir aber auch aufgefallen. Ich liebe den Song aber vor allem, weil er so anders ist. Also ich fand das Album davor schon krass, weil sie so eigen irgendwie ist. Aber diese ganzen perkussiven Sachen da drin und auch allein, dass die Hook einfach dieses Dang und dann dieses Gemurmel irgendwie und dieses Schreien. Irgendwann schreit sie noch so. Das Cover ist so, wie sie so den Arm hat und es ist dann wie so ein Schwan. Also alles so artsy irgendwie und ich habe das Gefühl, diese Frau gibt einfach ein F auf alles und... Deswegen, also so Sachen fallen mir auf jeden Fall. Ich verstehe aber vieles auch nicht, was manche so gemurmelt ist. Diese Dang, was sie da sagt, tell me more oder Domino oder irgendwas mit Boy. Ich weiß es nicht genau, was sie da sagt. Ist mir aber gar nicht so wichtig. Der gibt mir einfach so einen Vibe. Das ist auch so ein Song, den man so ganz oft hintereinander hören kann.
Aber was macht denn für dich so generell, wenn du dann doch auf den Text achtest, einen guten Songtext aus? Auch gerade als Songwriter.
Ja, das bin ich. Ein guter Text macht aus eine gute Mischung aus Verständlichkeit und Dingen, über die man nachdenken muss. Ich mag es nicht, wenn es zu klar ist und ich mag es nicht, wenn es zu verkünstelt ist. Ich kann auch nicht genau sagen, wo da die Grenze ist, aber ich merke es. Ich mag, wenn es sich gut reimt. Ich weiß nicht, das macht irgendwas in meinem Gehirn, wenn so Doppelreime sind. Deswegen höre ich auch öfter mal Rap-Musik, aber auch immer nur so sehr ausgewählt. Das mag ich sehr gerne, also das zum Text. Ich mag, wenn es gut float und dann ist viel bei mir Stimme. Also wenn ich eine Stimme nicht mag, finde ich es sehr schwer. Kann es ein echt guter Song sein, aber dann finde ich es echt schwer, das zu hören. Also ich connecte darüber sehr. Ich glaube, das ist bei allen Menschen wahrscheinlich so. Und es gibt einfach Stimmen, die kann ich nicht so gut hören. Ich mag zum Beispiel auch so, also Anne-Marie jetzt sind super erfolgreich, das wird denen jetzt nichts tun, aber ich mag einfach den Klang der Stimme nicht so gern. Deswegen ist das für mich immer so ein bisschen schwierig gewesen. Aber es hat ja dann mit dem Song vielleicht nichts zu tun. Manchmal ist bei mir Neid ein ganz guter Kompass. So, wenn ich merke, dass ich so leicht neidisch werde, dann ist es ein guter Song, weil ich dann den gerne selber geschrieben hätte. Neid ist nichts Gutes, auf keinen Fall. Aber ich lerne halt zu merken, das ist die Emotion. Das ist jetzt gerade Neid. Warum denn? Und dann versuche ich das zu ersetzen mit eher zu sagen, wow, wie cool, dass jemand das geschafft hat, so einen tollen Song zu schreiben. Und da bin ich dann auch oft der nervige Typ, der dann in die DMs slidet und einfach nur sagt, ich will einfach nur sagen, was für ein geiler Song. Tschüss. Weil mir das hilft, dann zu sagen, das einfach appreciaten. So, ich fand das auch, ich habe Musik studiert und dann war das auch so das erste Jahr. Dachte ich immer nur, ich muss den besten Song hier schreiben für die nächsten Prüfungen und so. Und irgendwann lernt man dann aber wertzuschätzen, wenn andere Songs gut sind von anderen Leuten. Und das zu lieben, dass jemand so gute Musik machen kann. Und das ist aber dann manchmal, wenn ich merke, dass so mein Ego vielleicht so in diesen Neid reingehen will, dann weiß ich mal, da ist irgendwas. Und dann möchte ich analysieren, was es ist, was mir vielleicht einfach gut gefällt. Und dann daraus lernen, wie ich mich dazu bringen kann, auch mal sowas Tolles zu machen, wie ich vielleicht besser werden kann.
Wenn du ausdrückst, wie toll du diesen Song findest, schwächt das diesen Neid, den du dann hast, ein bisschen ab?
Voll. Ich weiß auch nicht genau, warum. Manchmal poste ich dann auch einen Song. Und manchmal schreibe ich den Leuten auch, ich bin neidisch. Habe ich letztens auch noch einem geschrieben. Ich bin fast neidisch darauf, wie gut die Produktion ist. Und für mich ist das voll das Kompliment. Ich weiß gar nicht, ob die Leute das dann als komisch auffassen. I don't know. Aber für mich ist es voll das Kompliment.
Ich glaube, das wird man gar nicht so wörtlich nehmen, oder?
Ja, genau. Das stimmt. Aber könnte man.
könnte man, theoretisch, ja. Aber genau, wie hast du diesen Song denn entdeckt, Dang von Caroline Polachek?
Poppte auf bei Release in einem bekannten Streamingdienst. Und ich hatte halt vorher schon ihre Musik gehört und der Song, nein, stimmt nicht. Ich habe es bei TikTok gesehen.
Okay.
Sie hat da Videos zu gemacht, die waren auch ganz geil. Dann dachte ich so, warum kenne ich den Song noch nicht? Und dann habe ich gecheckt, der ist neu.
Ich war jetzt vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten, ich habe ein Zeitgefühl verloren.
Ich auch.
Aber da war ich auf der Cologne Music Week in Köln und da gab es auch so einen TikTok-Workshop und auch von der Firma, die für dich unter anderem auch Promo macht, war es Promo, aber diese Social Media Agentur oder so.
Woher weißt du, dass sie es für mich machen? Ja, haben die das gesagt?
Ja, die haben ein paar vorgestellt auf ihren Folien.
Ah ja, dann weiß ich auch, wer es ist. Shoutout, mein TikTok-Mentor.
Ja, genau, war sehr unterhaltsam. Mhm. Aber wie ist das denn für dich, dass du auf Social Media so präsent bist als Musiker? Findest du, das ist eher so etwas, das du einfach machen musst, um mehr Reichweite zu generieren? Oder machst du es eigentlich auch gerne?
ich mache mir da viele Gedanken drüber. Also ich muss schon sagen, es hat mir echt dieses Jahr viele Türen geöffnet. So. Also ich habe das viel gemacht. Ich habe irgendwann Januar oder Februar angefangen, so okay, jeden Tag TikTok, manchmal mehrere am Tag und so, um auch rauszufinden, was ist meine Stimme auf der Plattform. Und irgendwann hat dann ein Song auch ganz gut funktioniert und es ist irgendwie mehr geworden. Aber ich muss sagen, in dem Moment, wo dieser Song da funktioniert hat, hat es mir gar keinen Spaß gemacht.
War es so schön oder war es ein anderer Song?
Achso, nee, es war Er oder Sie oder Du, heißt der.
Ah, okay.
Schön genug ist ja schon irgendwie von 2018.
Oder? Ja. Ja. Aber ich habe den in letzter Zeit
öfter. Ja, der ist da auch nochmal dieses Jahr, gerade bei Insta ist der dieses Jahr nochmal abgegangen. Das war auch super geil. Aber so bei Er oder Sie oder Du war das Ding, wenn das einmal so mehr Aufmerksamkeit kriegt, dann kommen natürlich auch Kommentare zu irgendwie allem Möglichen, was einen irgendwann einfach nur noch nervt. Und da habe ich halt gemerkt, dass mich das überfordert hat, dass ich so dachte, ey, eigentlich ist das jetzt genau das, was du wolltest, dass ein Song halt irgendwie erfolgreicher wird. Aber gleichzeitig war es auch voll überfordernd. Und vorher hat mir das eigentlich ganz Spaß gemacht, so TikTok zu machen. Aber ich habe gar nicht nach den Zahlen geguckt, weil ich dachte, es ist halt the long game. So, du machst das halt einfach jetzt täglich und irgendwann wird halt was funktionieren. Und so war es dann halt auch. Aber natürlich ist dann auch die Zeit danach ein bisschen schwierig, wenn dann Songs danach nicht so ziehen. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, es war witzig. Ich war auf so einer GEMA-MusikautorInnenpreis. Das ist eigentlich ein sehr schöner Preis, gerade die Aftershow-Party, weil das ist nicht so viel Musikindustrie da, sondern es sind einfach viele Leute, die kreativ sind und da in der Branche arbeiten. Und da hatte ich gerade richtig viel, habe ich richtig viel gemacht auf Social Media. Und dann kamen halt alle zu mir, also mit denen ich geredet habe, und waren dann auch so, ey, krass, wie viel du da machst und so. Und dann meinte ich so, ja, finde ich auch krass, aber ich merke schon so, dass es echt stresst und so, dass man so ein bisschen mit Mental Health dafür bezahlt. Habe ich immer so halb aus Scherz gesagt. Also ist aber auf jeden Fall so. Und alle haben das auch gefühlt. Mhm. Also egal, mit wem ich gesprochen habe, Leute, von denen ich von außen immer dachte, boah, guck mal, wie gut die das hinkriegen. Mhm. Die machen das, die sind happy, die machen jeden Tag einen Post, wie viel Arbeit die da rein stecken. Und das geht einfach. Und dann redest du mit denen und die sind halt so, ey, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt mega wichtig, dass man darüber spricht. Es ist aber gleichzeitig auch klar, dass das nicht gut zieht. Also wenn du darüber Posts machst, dann hast du andere KünstlerInnen, die sagen, ey, ich fühle das auch, aber ich verstehe auch, als User dieser Plattform gehe ich dafür nicht da drauf. Ich gehe da eigentlich drauf, um mich abzulenken und sowas und nicht, um dann noch trauriger zu sein danach. Und gleichzeitig ist es ja auch so, also ich habe mal auf TikTok so eine Story gemacht und dann kam halt direkt so, oh, du Armer, das dass du Künstler bist, hast du schon mal als Erzieher oder als Sozialarbeiter gearbeitet und blablabla. Und dann war ich so, whataboutism at its finest. Ja. So. Ich finde es halt an dem Punkt schwierig, wo man das Gefühl hat, die gesamte Industrie ist gerade auf eigentlich zwei Plattformen aufgebaut. Und das ist einmal TikTok und einmal Spotify. Und es sind beide Sachen, die mir viel helfen. Und ich bin auch dankbar, dass meine Musik da funktioniert. Aber man muss auch wirklich sehen, dass gerade Social Media für KünstlerInnen auch echt anstrengend ist. Aber man kann natürlich auch dann gleich immer sagen, ja, dann mach's halt nicht. Ne? Also das verstehe ich auch, das Argument. Aber es ist im Prinzip, gibt es ja fast keine andere Plattform mehr, wo du wirklich wächst. Du hast im Fernsehen zwei Sendungen. Du hast irgendwie Late Night Berlin und ZDF Magazin, wo Musik läuft, Aspekte vielleicht noch mal, wie viele Leute sollen da spielen können. Dann hast du natürlich Radio, wo aber im Mainstream-Radio sehr wenig deutschsprachige Musik läuft. Das ist einfach so. Und dann, was bleibt einem noch übrig? Live spielen, natürlich. Aber ich habe auch bei mir gemerkt, so über TikTok kamen mehr Leute zu den Konzerten. Und das war mega schön. Die waren alle mega nett. Da war ich auch sehr froh. aber genau, deswegen, ich mache das. Es ist auch eine Demokratisierung. Ich höre auch gleich auf, darüber zu reden, aber es befreit einen auch ein bisschen, weil früher, ich bin ja schon was länger in dem Business, hast du halt einfach irgendeiner Agentur Geld gegeben dafür, dass sie deinen Song ins Radio bringen. Sie haben es nicht geschafft. Dann hast du das Geld ausgegeben und hast dich machtlos gefühlt. Und bei TikTok ist halt so, ich mache die Sachen. Wenn sie nicht funktionieren, kann ich was verändern. Wenn sie funktionieren, kann ich das Gleiche weitermachen. Ich kann mich aktiv dazu entscheiden, auf meinem Kanal ist hauptsächlich Musik-Content. Ich mache keine Jokes. Ich mache auch mal einen Joke, aber ich mache nicht so viele Memes. Ich mache einfach meine Musik oder mein Cover und kann damit ganz klar sagen, das ist das Bild, was ich nach außen trage. Ich bin nicht der, alles ist immer perfekt produziert. Ich bin nicht immer ich bin so, wie ich bin, einfach da. Aber ich merke, dass dadurch, dass ich das tue, zieht das die Leute an, die auch daran interessiert sind. Und dann stehe ich am Merchstand auf Tour und kann mich einfach mit jeder Person unterhalten und habe das Gefühl, es sind alles einfach nette Menschen. Ich habe so oft wieder gespiegelt gekriegt von Leuten, die arbeiten in den Venues, waren die so, du hast so ein nettes Publikum, die waren so zuvorkommend, am Garderobe, niemand hat gedrängelt, keiner hat irgendwie blöd, alle waren nett, so, alle haben sich Space gelassen und ich glaube, das kommt davon, weil ich bin irgendwie ehrlich nach draußen, ich bin offen, ich bin so, wie ich halt irgendwie als verletzlicher Mensch bin und dann kommen die Leute auch so zum Konzert und das wäre ohne TikTok nicht so, wie es jetzt ist. Mhm. Das hat mir als Künstler ein gewisses Gefühl von, ich bin selbst dafür verantwortlich gegeben, was ich mag. Deswegen machen wir auch alles selbst. Ich habe ein eigenes Label, wir produzieren alles selbst. Ich mag das Gefühl eh. Und so machen wir jetzt die Promo auch selbst.
Dämmst du das denn trotzdem ein bisschen ein, wenn du merkst, es wird dir mit Social Media gerade ein bisschen zu viel, dass du dir irgendwie eine Pause nimmst?
Auf jeden. Ich bin auch gerade kurz davor, abzutauchen über die Weihnachtszeit so, weil ich merke, es war einfach mit der Tour und dann habe ich noch eine Woche so ein Coaching gegeben, also so Bandworkshop. Und ich merke, ich bin so endorphinmäßig ausgelaugt. Gleichzeitig weiß ich auch von meinem TikTok-Mentor, dass Kontinuität sehr wichtig ist. Aber ich glaube, noch wichtiger ist Zeit mit der Familie und Stress reduzieren. Und jetzt kommen die ganzen Mariah Carey, Wham, Weihnachtssongs. Dann kann ich auch ein bisschen mich zurückziehen und im Januar wieder mit Indie-Pop zurückschlagen.
Wir sind ein bisschen abgeschweift, ja, aber es hatte gerade irgendwie so gut zum Gespräch gepasst. Wir hatten über Dang von Caroline Polachek gesprochen,
yes.
Der vierte Song, den uns Halla mitgebracht hat. Was verbindest du denn mit dem Song Dang von Caroline Polachek, um darauf zurückzukommen?
Das ist einfach ein Banger, ein Dänger sozusagen. Also ich habe den gehört und fand halt ihre Weirdness total geil, die Produktion mega.
Findest du es auch in gewisser Weise mutig, dass sie so artsy unterwegs ist, weil das vielleicht nicht für jeden was ist?
Voll. Ich finde, es ist für mich aber auch voll das Vorbild in der Hinsicht. Ich habe auch meinem Produktionspartner, mit dem ich auch das Label mache, so der Jens, Shoutout, das geschickt und meinte so, wir müssen viel freier sein. Und das, also ich finde, das ist immer eine große Inspiration, wenn man das Gefühl hat, es gibt Leute, die machen halt Musik, die ist wirklich nicht in eine Schublade zu packen. Die kannst du nur Alternative nennen, weil sie wirklich anders ist als alles so. Also die hat ja, das klingt so fast Latin-mäßig zwischendurch, mit diesem dum, 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 so mit den Rhythmen. Gleichzeitig hat es irgendwie so eine Björk-mäßige Sache, irgendwie Indie. Also ich finde es genial.
Ja, genial. So beschreibt Halla den Song Dang von Caroline Polachek. Und ihr könnt euch jetzt ein eigenes Bild machen. Hier ist Dang von Caroline Polachek. Der vierte Song von Hallas Take 5. Dang. 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 Das war Adore You von Fred Again und Obong Jaya, der fünfte und letzte Song, den uns Musiker Halla mitgebracht hat. Wir sind immer noch bei Take 5, dem musikalischen Jahresrückblick von Köln Campus. Ja, wieso hast du diesen Song Adore You in deine Take 5 aufgenommen?
Weil ich selten auf einen Song so gewartet habe. Fred Again, an dem kommt man schwer vorbei zurzeit, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht ich auch nur, aber der schafft es halt irgendwie so, diese elektronische Musik krass in die Popwelt zu bringen. Und ist ja auch extrem schnell gewachsen über Corona. Krasser Produzent, auch krasser Songwriter, vorher schon mega erfolgreich gewesen in UK. Und bei dem Song, der hat den mal in Glastonbury gespielt und hat den dann so ein bisschen angeteased bei TikTok und so. Und ich fand irgendwie auch schon das Original von Obong Jaya, das ist ja eigentlich, gibt es den Song schon, der, ach Gott, wie heißt der nochmal? Ich bin mir nicht ganz sicher. Fand ich schon echt sehr schön und dann habe ich nur so ein bisschen auf gewartet. Ich mag seine Produktionen offen. Ich glaube, er kriegt aus der so original elektronischen Szene so ein bisschen Hate manchmal, weil sie so meinen, er ist so ein bisschen Sellout-mäßig, weil alles so nicht ganz so hart ist.
Weil es doch noch diesen Bezug zu Pop hat.
Genau, aber ich finde das sehr, sehr gut umgesetzt. Der Bounce ist richtig krass. Ich mag diesen so einen Percussion-Sound, den ihr da eben gehört habt, der so wie eine Gitarre klingt, wo ich mir mal relativ sicher bin, dass er die einfach gesampelt hat oder so ein Ton ist. Aber alles greift sehr schön ineinander und was er halt immer schafft, ist die Emotionalität des Originalsongs nicht nur nicht zu verlieren, sondern zu unterstützen. Man merkt einfach, dass der Mann ein sehr guter Songwriter auch ist und er nimmt sich, es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie so die logische Schlussfolgerung aus TikTok, weil TikTok sucht sich auch immer den Part eines Songs, an dem die Leute am meisten connecten können. Und er macht das für sich. Er sucht einen Part in einem Song, den er am emotionalsten findet und daraus baut er einen neuen ganzen Song. Und das ist für mich so krass, also du nimmst was dich eh schon emotional kickt und versuchst das Gefühl von diesem Snippet auf einen ganzen Song zu ziehen. Und das hat er perfektioniert und das hat er da für mich auch echt sehr krass gemacht. Ich habe eine Zeit lang den Song echt auf Repeat gehabt. Er treibt auch beim Laufen, mega geil, mega geiler Laufsong auch. Er treibt einen an und er ist trotzdem so melancholisch und hat aber so ein positives Thema. Eigentlich geht ja darum, dass er seinen Bruder so anhimmelt. Und witzigerweise hat Fred dann diesen Song gemacht und meinte, er wollte ihn für seine Schwester machen und wusste gar nicht, dass der Song über den Bruder von Obong Jaya ist. Und das haben sie dann erst rausgefunden, als sie geschrieben haben miteinander bei Insta und so. Und dann denkt man wieder, ach, was für eine schöne Geschichte.
Voll.
Einfach ein Song, der einfach reingerutscht ist, auch weil ich ihn so viel gehört habe.
Du hast gesagt, du hast sehr, sehr lange auf diesen Song gewartet. Warst du auf dem Konzert und da wurde er vorher schon gespielt? Oder wie hast du den überhaupt das erste Mal gehört?
Ich war auf dem Konzert von ihm letztes Jahr in Köln tatsächlich, Ende November. Aber da hat er ihn noch nicht gespielt. Ich habe den bei TikTok dann gesehen, einfach.
Ah,
er hat
okay.
Er hatte auch, glaube ich, schon die Live-Version von Glastonbury gepostet, tatsächlich bei YouTube. Mhm. Aber der Song war halt noch nicht da. Mhm. Da hat er immer wieder angeteased und so, und irgendwann kam er dann. Und das war halt wirklich, ich habe immer dieses Snippet gehört und war so, ich will jetzt diesen ganzen Song einfach hören. Man macht das schon gut. Macht das schon gut, der Freddy.
Wie findest du das generell, dass man oft als Musiker so Snippets sendet zur Promotion des nächsten Songs?
Ich meine, so entwickelt sich halt die Musikindustrie. Ich bin immer ein Fan davon, mich nicht darüber zu beschweren, wie sich irgendwas entwickelt, sondern zu gucken, also so mache ich das mit, was ist meine Rolle da drin. Ich finde es lustig, dass Leute schon so daran gewöhnt sind, dass wenn ich einen Song poste, der schon draußen ist, sie auch kommentieren, wann kommt der, wir wollen den. Und ich mir denke, er ist da. Da gibt es aber jetzt auch ein neues Feature bei TikTok. Die Leute können, wenn der Song da ist, das schon in dem Video direkt speichern bei Spotify. Ah. Da versucht sich, glaube ich, Spotify ein bisschen zu retten. Ich finde es eigentlich ganz gut. Gleichzeitig finde ich es auch ein bisschen schwierig, weil gerade wenn man das so alleine macht wie ich oder auch viele KünstlerInnen machen ja ihr Social-Media-Ding am Ende dann doch alleine, weil du irgendwer musst ja dann, die müssen es ja machen. Ist es schon so ein bisschen so, dass man natürlich sich nicht ganz davon freimachen kann, ob der Song vor Release schon funktioniert oder nicht. Und dann, das heißt, du bist schon 2 Wochen lang am Videos dazu machen. Und wenn da das dann nicht so richtig anfährt, dann denkt man sich schon, was mache ich jetzt und so. Aber gleichzeitig, ich finde es gut, dass man überhaupt darüber redet, dass eine Plattform, die so angesagt ist, so viel mit Musik zu tun hat. Mhm. Es könnte auch einfach sein, dass TikTok gar nichts mit Musik macht. Und da freue ich mich eher, dass Musik da eine Rolle spielt, weil ich auch finde, jetzt schweifen wir wieder ab, können wir mal eine getrennte Sendung zu machen, dass das Text wieder wichtiger geworden ist dadurch, weil Leute halt relaten ihre Videos zu diesen Songs und du kannst halt eine Ballade rausbringen. Du kannst eigentlich machen, was du willst. Wenn da ein Part drin ist, wo Leute sagen, ey, das fühle ich dafür, dann geht dieser Part viral und das sei es irgendwie die zweite Hälfte vom Pre-Chorus, dann ist es nun mal so. Und das finde ich irgendwie witzig, so, dass so ein I-Liver-Song, dieser hässliche Song, dass dann einfach mit diesem mit dieser Part einfach, der geht dann viral bei TikTok und du denkst dir so, was, das ist so strange. Und das mag ich daran irgendwie, dass sich da einfach die Sachen durchsetzen, so wie die Leute sie hören wollen. Und dass es auf irgendeine Art und Weise auch ehrlich ist, weil es kann nicht ein großes Label kommen und sagen, wir ballern jetzt so viel Geld drauf, wie wir wollen und dann geht das viral bei TikTok. Nee, geht es nicht. Und das finde ich dann wieder irgendwie wieder okay an der Entwicklung.
Okay, wir machen jetzt kurz einen Umschwung auf quasi den Anfang des Interviews. Du hast ja erzählt, dass es so einen Song gab, den du bei deiner Auswahl nochmal rausgepackt hast und stattdessen einen anderen Song genommen hast. Da wollen wir aber natürlich wissen, welcher Song wäre das gewesen?
Es ist Skeleton is Walking von Blake Mills.
Und da geht es 6 Minuten lang, das ist leider nicht so radiotauglich.
Das ist für alle Gitarrenfreunde, könnt ihr euch das geben, es ist ein unfassbares Gitarrensolo, unfassbarer Gitarrist, das Album auch nur zu empfehlen. Das Album heißt Jelly Road, auch das Album davor, Mutable Set, ein fantastischer Künstler, sehr ruhig, gebt ihm eine Chance. Ich bin unter den 0,05% Top-Hörerin, obwohl ich es gar nicht so viel gehört habe. Ich glaube, es wird einfach nicht viel gehört. Kommt aus L.A., ist wirklich einer der geilsten Gitarristen, die es gibt. Und sehr schöne Alben, also auch so sehr, sehr viel Liebe in der Produktion und auch so ein bisschen alles ein bisschen anders gemacht. Ganz toll.
Also insgesamt war deine Auswahl ja sehr, ja, ich würde sagen so Indie, Pop, Soul, R&B vielleicht so ein bisschen lastig. Und für mich ist persönlich, auch wenn Caroline Polachek da auch ein bisschen herausgestochen ist, aber für mich war persönlich dieser Song Adore You von Fred Again und Obong Jaya ja nochmal auffälliger, weil es ja mehr elektronische Elemente drin hat. Würdest du sagen, so insgesamt ist das auch so dein Hörverhalten, spiegelt das dein Hörverhalten so wider?
Oh ja, irgendwie schon. Ich glaube an sich, mir ist es auch dann erst danach aufgefallen, dass das so eigentlich die ersten 3 Songs so in eine ähnliche Richtung gehen. Das ist schon was, wo ich so ein bisschen auch herkomme, viel so soulige R&B-Mucke gehört. Mucke. sagen auch nur alte Leute. Aber dieses Elektronische ist in den letzten Jahren, also eigentlich schon seit 10 Jahren oder so, auch immer was mehr geworden. Das interessiert mich irgendwie einfach sehr. Aber ich finde so vom, bis auf den Dang-Song vielleicht, ich finde so auch der Adore You-Song hat so vom Gefühl so die gleiche Gefühlswelt wie die anderen 3 ersten. Der Dang fällt so ein bisschen raus, weil der kratzt irgendwie mein Gehirn. Ich finde das irgendwie sehr angenehm. Ja, der überfordert mich so ein bisschen. Das mag ich. Ansonsten ist das schon so mein Hörverhalten. Also ich habe vielleicht noch eine Sache, die gar nicht drauf ist. Ich höre manchmal so, es hat dieses Jahr erst angefangen, so Ambient-Mucke. Mhm. Also das ist wirklich so nah am Rauschen dran ist. Mhm. Manchmal höre ich auch nur so Brown Noise. Das finde ich auch sehr angenehm. Aber genau, ansonsten sind das schon die Sachen, die ich so höre.
Ja, das waren Hallas Take 5. Ihr hört Take 5, den musikalischen Jahresrückblick auf Köln Campus. Und zum Schluss hören wir nochmal in Hallas EP Spaghetti rein, die am 24. November erschienen ist. Danke Halla für das Interview. Hier ist der Song Marlboro von Halla auf der 100,0.
Auf der Jacke von einem Formel 1 Fahrer steht Marlboro.
www.kölncampus.com.